Ja, guten Morgen miteinander. Schön, wieder da zu sein, dürfen zusammenzukommen und Gott herzubringen und zusammen Gemeinschaft haben und unter seinem Wort sein. Ich tue jetzt auf Schweizerdeutsch umwechseln, weil wir das ja mal entschieden haben. Ich hoffe, das ist okay. Aber sonst können wir das nach dem Gottesdienst anschauen, wenn das für gewisse wirklich schwierig ist. Genau, in der Vorbereitung über die letzten zwei Wochen habe ich mir überlegt, wie geht es weiter und eigentlich wollen wir weitermachen und einfach gemerkt, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema. Das Thema vor zwei Wochen war, in Jesus bleiben. Und ich habe gemerkt, da müssen wir noch ein bisschen länger bleiben. Das ist ja sehr passend, gell? Für die, die nicht da waren, wir haben vor zwei Wochen Johannes 15 angeschaut, wo Jesus über den Reben und den Weinstock redet. Und es ist in dieser Zeit, wo er gerade das Passamal mit den Jüngern hatte. Und es ist eigentlich die letzte Worte, die er an seine Jünger gerichtet hat, bevor er ans Kreuz ist. Und das ist alles so im Johannes 13 bis 16, 17. Genau, und dort ist es darum gegangen, dass Jesus den Heiligen Geist ankündigt, den Geist Gottes, und dass er gehen wird, aber eben, dass der Heilige Geist kann kommen. Und dort ermahnt er oder lädt er die Jünger ein, dass sie in ihm sollen bleiben, in seiner Liebe sollen bleiben. Und wie man das machen könnte, hat er gesagt, ist durch das Wort. Dass wir stark im Wort sind, in der geschriebenen Schrift, aber auch in der persönlichen Beziehung mit Gott, dass wir sein Wort kennen und genau aus dieser Beziehung herausleben und dass wir in der Liebe innen bleiben durch das, dass wir gehorsam sind. Wenn wir Jesus, unseren Vater, lieben, dann gehorchen wir ihm aus Liebe raus und das hilft uns, in dieser Liebe innen zu bleiben. Das war der Kontext gewesen, oder genau die Nachricht von zwei Wochen und ich denke, wir werden uns noch etwas länger mit dem Johannesbrief auseinandersetzen. Also leset doch einmal, wenn ihr Zeit habt, sicher Johannes 13 bis 21. Wir befinden uns jetzt in der Osterzeit und da geht es dann im Johannes 18, 19 um Kreuzigung und die Auferstehung. Darum, ja, schaut doch die Kapitel mal an, dann darüber meditieren. Es sind wirklich sehr gute Kapitel und wir werden sicher noch mehr uns mit dem auseinandersetzen. Das, was wir nach der Predigt vor zwei Wochen wirklich mich beschäftigt hat, ist eine Aussage, die ich angesprochen habe. Und das ist der Vers Johannes 16, Vers 7. Und da sagt Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich hingehe. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und die Aussage ist, wir hängen geblieben. Jesus sagt seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe. Und das ist, die Aussage möchte ich heute ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte anschauen mit uns, was das wirklich bedeutet, wenn Jesus sagt, es ist gut. Und auch im Kontext, was das für die Jünger bedeutet hat. Und dann möchten wir zusammen ein bisschen tiefer gehen. Und in den Elberfeldern startet es noch ein bisschen klarer, weil es ist nicht nur gut, in den Elbenfeldern steht, es ist nützlich, dass ich gehe. Wenn etwas nützlich ist, dann dient das uns und ist grundsätzlich, es ist nützlich für etwas Besseres. Im Englischen ist es noch klarer, dort steht wirklich, es ist für euren Vorteil, wenn ich gehe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist für euren Vorteil, dass ich gehe. Und ich möchte das anschauen und dass wir das besser verstehen können, was für eine tiefe Botschaft das war, die Aussage von Jesus, möchte ich, dass wir uns den historischen Kontext noch mal vor Augen haben. Und dann fangen wir wieder von Anfang an, wie schon so vielmals. Aber ich denke, es hat so viel Kraft, wenn wir die ganze Bibelgeschichte verstehen, wie es zusammenhängt und auch das Verständnis, das die Jünger hatten, weil sie in dem aufgewachsen sind. Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Am Anfang hat Gott Garten Eden geschaffen. Die Menschen sind geschaffen worden, um in Beziehung mit dem himmlischen Vater zu sein. Es steht, sie sind in der Morgen früh mit ihm unterwegs gewesen. Ich stelle mir da wirklich vor, dass sie jeden Morgen mit Gott im Garten gelaufen sind. Sie sind in seiner Gegenwart gewesen, sie haben Beziehung gehabt mit ihm, sie haben mit ihm geredet. Sie haben Gemeinschaft mit ihm. Es war Himmel auf Erde. Es war der Ort, wo Gottes Königreich den Himmel mit der Erde überlappt hat. Auf dieser Welt. Sie hatten völlig Zugang zu seiner Herrlichkeit. Und so hat die Weltgeschichte angefangen, die Menschheit. Und dann ist die Sünde reingekommen. Die Menschen haben rebelliert und sind aus dem Garten Eden verbannt worden, wie wir sie auch letztes Jahr schon gehört haben. Aber Gott ist den Menschen nachgegangen und er hat einen Plan, um die Beziehung mit ihm wieder zu herstellen, um alles wieder herzustellen mit ihm. Das heisst, wir haben Garten Eden. Garten Eden ist ca. 4000 vor Christus. Nagle mich nicht fest an dieser Nummer. Es gibt viele Diskussionen mit Zahlen. Aber es ist einfach vor einer sehr langen Zeit. Das ist der Punkt, den ich heute zeigen möchte. Und ich habe nicht zu viel Zeit verbracht, wirklich die Nummer zu studieren, weil um das geht es nicht. Aber eine sehr lange Zeit. Vor einer sehr langen Zeit. 4000 Jahre ca. vor Christus. Die Menschen sind getrennt gelebt von Gott, vom himmlischen Vater. Sie haben keinen Zugang mehr zu dieser Beziehung, die sie im Garten Eden hatten. Aber Gott hat einen Plan gehabt und er hat durch den Moses die Stiftshütte gebracht. Die Stiftshütte ist ca. 2500 Jahre später gekommen. Es ist eine riesige lange Zeit, wo die Menschheit eigentlich die Begegnung mit Gott nicht mehr hatte. Die Stiftshütte war ein Ort, wo Gott den Menschen wieder begegnet ist. Es war ein Ort, wo Gott auf die Erde gekommen ist, seine Gegenwart manifestiert hat und die Menschen Zugang hatten, das Volk Israel hat Zugang zum himmlischen Vater. Es war der Ort, wo Gott wieder mit den Menschen unterwegs war auf dieser Erde, wo sie einen physischen Platz hatten, wo sie zu ihm kommen konnten, wie im Garten Eden. Aber es war natürlich noch nicht ganz so. Es war noch sehr limitiert. Und sie hatten extreme Prozesse, wie sie wirklich in die Gegenwart reinkommen konnten. Es war nicht so einfach, wie es für Adam und Eva war. Und auch nicht alle haben wirklich in das Allerheiligste reinkommen. Aber ich möchte mit euch zusammen lesen, was steht, wo der Moses die Stiftshütte fertig gemacht hat und wo Gottes Geist eingezogen ist. Und dann lesen wir im 2. Moses 4 mal 33 bis 38. Und das ist da, wo die Stiftshütte vollendet wird und wo der Geist Gottes einzieht. So vollendete Moses das Werk. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während all ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während all ihrer Wanderungen. Wie krass ist das, nach gut 2500 Jahren von Garten Eden ist Gott wieder mit den Menschen unterwegs gewesen, mit dem Volk Israel, wo in der Wüste umeinandergezogen ist. Und Gottes Gegenwart hat sie angeleitet. Sie haben sich nicht bewegt, solange sich Gottes Gegenwart nicht bewegt hat. Sie sind geleitet worden von dieser physischen Manifestation von Gottes Gegenwart. Gott ist auf die Welt gekommen. Sie haben es gesehen. Sie haben die Wolke gesehen. Sie haben das Feuer gesehen. Und es heisst eben auch, der Moses hat nicht rein können ins Allerheiligste, weil Gottes Gegenwart so dick war, so stark, dass es wie eine Wand war. Er hat nicht rein können. Gottes Gegenwart zeigt sich auf dieser Welt, auch physisch. Es ist, Gott hat die Welt geschaffen und seine Gegenwart, wenn Gott kommt im Tempel, wenn er auf die Welt kommt, wie auch im Garten Eden, dann ist das etwas, was auch die physische Natur dieser Welt verändert. Und ich finde es einfach so spannend, wie sie nur in der Wüste umhergezogen sind, wenn der Geist Gottes sich bewegt hat. Wenn die Wolke weiter ist, sind sie weitergezogen. Wenn das Feuer weiter ist, sind sie weitergezogen. Und ich denke, das ist auch eine Lektion für uns oder eine Frage für uns. Wie oft haben wir uns schon weiter bewegt? obwohl der Geist Gottes noch bleibt. Oder wie oft sind wir stehen geblieben, obwohl Gottes Geist so weitergegangen ist. Und da wünsche ich mir, dass wir immer mehr in dem wachsen dürfen. Ich wünsche mir, dass ich in dem immer mehr wachsen darf. Dass ich spüre, wo ist der Gottesgeist dran? Wo möchte er durch in meinem Leben? Dass ich mich im Einklang mit seiner Leitung bewege. Die Stiftshütte haben es circa für 480 Jahre gehabt. Haben sie den Zugang gehabt zu der Gegenwart Gottes. Und dann ist der erste Tempel gekommen. Gott hat dem David aufgetragen, einen Tempel zu bauen, weil er einen festen Ort wollte, wo seine Gegenwart ist, wo die Israeliten die Heime sein können und seine Gegenwart kommen. Der Tempel ist ca. 900 Jahre vor Christus gebaut worden. Und auch da lesen wir wieder, was passiert, wo der Tempel abgeschlossen worden ist. Und das lesen wir im 1. König 8, 10 bis 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Erfüllte das Haus des Herrn. Auch da wieder. Die Herrlichkeit Gottes ist in den Tempel hineingezogen. Die Herrlichkeit Gottes war so stark, auch da wieder, dass sie es gespürt haben, dass sie es bewegt hat. Und auch da in den Elbenfeldern steht es auch noch mal ein bisschen klarer. Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen. Das Wort dazustehen, heisst eigentlich, dass sie nicht aufrecht haben können stehen. Das heisst, Gottes Gegenwart war so stark, dass sie eigentlich am Boden runter sind. Ob jetzt gezwungen oder nicht, oder freiwillig, aber schlussendlich hat Gottes Gegenwart sie auf die Knie bewegt. Oder sogar flach am Boden runter. Weil Gottes Gegenwart, wenn sie kommt, dann bewegt uns das, dann löst das etwas aus auf dieser Welt. Die Israeliten hatten einen Tempel, wo Gott eingezogen ist nach Garten Eden, wo die Herrlichkeit Gottes wieder da war. Und das sind jetzt fast 3000 Jahre, nachdem dass Gott den Garten Eden geschaffen hat. Das ist die Geschichte der Israeliten, von der Menschheit. Und wo Gott eingezogen ist in den Tempel, hat sie das so bewegt, Gottes Gegenwart hat sie so bewegt und berührt. Und auch das Wort, das hebräische Wort, Herrlichkeit, das wird auch gebraucht für Schwere. Gottes Gegenwart hat eine Schwere mit sich, eine gute Schwere. Aber man spürt es, es bewegt uns, weil Gott hat uns ja geschaffen, er kennt uns. Und er hat uns so geschaffen, dass wir seine Gegenwart auch wahrnehmen können. Der Tempel ist leider zerstört worden, ca. 500 Jahre bevor Christus. Weil die Israeliten andere Götter hatten, weil sie sich wieder abgewendet haben und andere Sachen angebetet haben. Gottes Gegenwart ist aus dem Tempel rausgegangen. Die spürbare Gegenwart ist aus dem Tempel rausgegangen, das lesen wir. Und dann sind Babylonier gekommen und haben den Tempel zerstört. Es ist dann ein zweiter Tempel aufgebaut worden, ca. 70 Jahre später. Aber man lesen nirgends in der Bibel, dass Gott wieder so eingezogen ist, wie er im ersten Tempel eingezogen ist. 600 Jahre nach dem ersten Tempel kommen wir zu Jesus. Und das ist da, wo wir uns jetzt befinden in dieser Geschichte. Seine Jünger haben das alles gewusst. Sie haben die Schriften gewusst, sie sind mit dem aufgewachsen. Sie haben gewusst, Garten Eden und wie die Menschheit getrennt worden ist von Gott, aber wie Gott ihnen nachgegangen ist. Wie er das Volk Israel befähigt hat, wieder in seine Gegenwart hineinzukommen, in die Beziehung hineinzustehen, Reinheit zu erfahren, Vergebung von der Sünde. In dieser Beziehung mit Gott zu laufen, in der Stiftshütte. Dann ein paar hundert Jahre später im Tempel. Und jetzt haben wir 600 Jahre eigentlich nichts mehr gehabt. Und dann kommt Jesus auf die Welt. Und er läuft mit den Jüngern, auf dieser Welt. Und was lesen wir über Jesus? Im 1. Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus war Gott auf Erde. In Matthäus ist es sehr klar. Matthäus 1,23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heisst, übersetzt, Gott mit uns. Nach so einer langen Zeit, nach Generationen von Generationen, ist Gott wieder mit der Menschheit unterwegs gewesen durch Jesus Christus. Und die Jünger haben das gewusst, sie haben das erkannt, dass Jesus Gott ist. Dass er der Sohn Gottes ist. So lange haben sie gewartet und die Geschichte gewusst. Sie haben gewusst, wie stark sich Gott gezeigt hat. In der Stiftshütte, in dem Tempel und in der Geschichte von Israel. Und sie haben gewusst, dass Jesus mit ihnen ist, dass die Herrlichkeit Gottes durch Jesus Christus auf Erden ist. Die Überlappung von Himmel und Erde. Jesus war der Tempel, wo der Geist Gottes eingezogen ist. Und das lesen wir im Johannes 1, 32 bis 34. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Der Johannes hat den Geist Gottes gesehen, auf Jesus gekommen. Jesus war der Tempel, wo Gottes Gegenwart wieder auf Erde gebracht hat. Und es war ein Tempel, der nicht nur physisch begrenzt war auf eine Ortschaft oder wie die Stiftshütte, sondern es war ein Tempel, der sich auch bewegen konnte und wo Gottes Gegenwart überall angebracht hat, wo er mit den Jüngern angegangen ist. Die Jünger sind 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen, mit Gott wie der Adam umeinander gelaufen. Sie haben Gott erlebt auf Erden. Sie haben Beziehung mit ihm gehabt, sie haben Gemeinschaft mit ihm gehabt, sie haben seine Liebe erlebt, sie sind unter seiner Lehre gewesen, haben die Wahrheit dürfen erkennen durch das, was Jesus gesagt hat und Gott ihnen offenbart hat. 3 Jahre lang nach all dem Wissen von der israelischen Geschichte. Und wie Gott wieder möchte die Menschheit mit ihm vereinen. 3 Jahre lang haben sie das Beste erlebt, was sie in Eden gegeben hat. Gott auf Erde mit ihnen. Unglaublich, was sie erlebt haben. Sie haben Wunder und Zeichen und Gottes Herrlichkeit erlebt, gesehen und gespürt. Es war nahe, es war greifbar. Jesus war da mit ihnen. In dem Kontext sagt Jesus, es ist besser für euch, dass ich gehe. Können wir uns das vorstellen? Es ist besser für euch, dass ich gehe. Ja, aber jetzt haben wir doch Jesus, Gott auf Erden, der mit uns unterwegs ist. Und er ist unser Erlöser. Und er soll die Israeliten befreien und das Königreich soll kommen. Wir sollen von den Römern befreit werden. Aber jetzt sagt er, dort, wo ich hingehe, könnt ihr nicht kommen. Und es ist besser für euch, dass ich gehe. Hallo? Was läuft? Aber warum ist es besser? Warum? Wir lesen es. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. dass ich den Heiligen Geist, dass ich den Geist Gottes kann senden zu euch und dass ihr könnt Tempel werden. Dass Gott nicht nur noch um euch herum ist, sondern dass Gott bei euch einziehen kann. Euer Körper ist geschaffen, zum Träger von Gottes Gegenwart zu sein. Die gleiche Gegenwart, wo die Menschen im Alten Testament nicht reingehen konnten, weil sie so dick war, wo sie auf die Knie oder am Boden gezwungen, gerührt hat oder was auch immer. Aber wo sie so bewegt hat, die gleiche Gegenwart, wo Jesus vom Tod auferweckt hat, in uns innen. Darum ist es besser, weil der Heilige Geist zu uns kommen kann. Unser Helfer, Teil vom dreieinigen Gott. In Johannes 14, 23. Den haben wir letztes Mal schon angeschaut. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Und das ist, wo er den Heiligen Geist ankündigt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott möchte, wie er in den Tempel im Alten Testament Wohnung bezogen hat, wo er reingegangen ist und dort geblieben ist, möchte er bei uns einziehen und bei uns bleiben. Und er macht das durch das, was wir Jesus Christus annehmen, als unser Erlöser. Dass wir erkennen, was Jesus am Kreuz da hat für uns, dass er uns reingewaschen hat. Dass er die Verbindung mit unserem Vater wiederhergestellt hat. Der Heilige Geist zeigt auf Jesus. Jesus sagt, ein anderer wird kommen. Und es ist ein anderer, aber es ist der gleiche. Der Heilige Geist zeigt auf Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat auf den Vater gezeigt. Der Heilige Geist in uns innen zeigt auf Jesus und Jesus zeigt auf den Vater. Und durch das können wir unseren himmlischen Vater und den dreieinigen Gott erleben. Wir sind geschaffen von Anfang an für Beziehung mit Gott. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, damit wir ihn reflektieren können, damit wir Beziehung mit ihm haben können. Wir sind für Beziehung geschaffen und Jesus hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Weil dann kann das wiederhergestellt werden durch den Geist Gottes in euch hinein. Die Band darf sich langsam bereit machen. Es ist besser, weil der Heilige Geist uns befähigt. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist der, der uns die Wahrheit lehrt. Der, der uns befähigt. Der uns Gaben gibt. Der uns die Kraft Gottes gibt. Wo es Zugang gibt zu dieser Herrlichkeit Gottes und alles, was mit dem kommt. Durch den Heiligen Geist können wir die Früchte vom Heiligen Geist erfahren. Freude, Liebe, Geduld. Er ist der, wo Gottes Gegenwart uns offenbart. Und Gottes Gegenwart offenbart sich auch physisch. Und es hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir ein Tempel sind. Und wo Gottes Gegenwart in einen Tempel einzieht, dann zeigt sich das. Und das möchte er für uns, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn erkennen dürfen. Und wo die Menschen Gott berühren, passiert eine Veränderung. Wir sehen es mit der Frau, die sich nach Jesus ausgestreckt hat. Sie ist geheilt worden. Wir sehen es im Alten Testament, wie Gottes Gegenwart Menschen verändert hat. Weil wenn wir Gott sehen, erleben, spüren, erkennen, dann hinterlässt das etwas bei uns. Es verändert uns, seine Gegenwart verändert. Der Heilige Geist in uns innen verändert uns, er stärkt uns. Er lehrt uns und er bringt uns näher zu unserem Vater und zu Jesus. Er ist die Kraft, die Autorität Jesus auf dieser Welt ausarbeitet. Und durch ihn können wir im Königreich Gottes laufen und vorwärts gehen. Und sein Königreich kann mehr Raum einnehmen auf dieser Welt. Wir sind die Träger von seiner Gegenwart, von Gottes Herrlichkeit, wie im Alten Testament Tempelträger gewesen sind. Und überall, wo wir hingehen, bringen wir die Gegenwart Gottes mit uns. Wenn wir Jesus angenommen haben, das ist unser Erlöser. Weil der Heilige Geist lebt dann in uns innen. Und je mehr Raum wir ihm geben, in unserer Wohnung, desto mehr kann sich die Herrlichkeit manifestieren, desto mehr kann Gott sein Königreich bauen durch uns. Aber der Hauptgedanke, den ich wirklich möchte für heute Morgen, ist einfach der riesige Gedankenspagat, wo Jesus seinen Jüngern sagt, es ist besser. Mit der Geschichte und den Erfahrungen, die sie hatten, wo sie gewusst haben, was sie in Jesus haben, in dem Moment. Und er sagt, es ist besser, weil der Geist Gottes wird zu euch kommen. Und in dem besseren Zustand leben wir. Wie unglaublich ist das? Sind wir uns das bewusst? Dass wir in dem besseren Zustand leben? Ich habe ein paar Mal in meinem Leben gedacht, wie wäre es gewesen, mit Jesus unterwegs gewesen? Was für ein Privileg. Was für ein Geschenk. Aber es ist mir wirklich auch nochmal eingefahren, dass wir in dem besseren Zustand leben. Weil Jesus hat gesagt, es ist besser. Weil es wird besser für euch, wenn der Geist Gottes kommt. Das ist das Geschenk, das Jesus für uns parat hat. Und es ist eine Einladung. Gottes Geist drängt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht auf. Es ist eine Einladung, die wir annehmen dürfen. Und uns immer wieder darauf fokussieren, ihn unseren König zu machen. Unser Alles, unser Eins. Und ich möchte einfach noch heute Morgen für Leute beten, die einfach merken, sie wollen Gott mehr erfahren, sie wollen näher zu Gott herankommen, sie wollen vorwärts gehen. Wo noch eine grössere Offenbarung wollen, von was es heisst, Träger Gottes zu sein. Ich bitte euch alle, die Augen zu schliessen. Und die wirklich einen Hunger haben, um einfach in dieser Beziehung mit Gott zu wachsen. Es ist schön, wenn du einfach deine Hände offen haben und das kannst empfangen. Als ein Zeichen von da bin ich, Jesus. Mein Leben gehört dir. Zeig dir mir, was es heisst. Das Bessere zu erleben, in dem hinein zu laufen, in dem hinein vorwärts zu gehen. Zeig dir mir, was es heisst, was du den Jüngern dort auf den Weg gegeben hast. Ja, Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir. Du siehst jeden Einzelnen, der da drin ist. Du hast es geschaffen. Du kennst uns. Du siehst den Hunger, den wir haben nach dir, um mit dieser Beziehung mit dir zu wachsen. Eine lebendige Beziehung mit dir zu haben. Und wir bitten dich um Offenbarungen, dass du uns zeigst, was es heisst, Tempel Gottes zu sein, Träger von deiner Gegenwart, was es heisst, in dieser lebendigen Beziehung mit dir unterwegs zu sein, wofür du uns geschaffen hast. Offenbar dich, Geist Gottes, zu uns. Stärkt uns. Möge dein Wille in unserem Leben geschehen. Amen.